Wir müssen heute so ein bisschen aufpassen hier, weil wir noch arg im Bayerischen sind. Lars und ich und auch der Rest unserer Gang. Wir haben jetzt über die letzten Tage die Bayern-Doku im ZDF geschaut. In der Mediathek absolute Empfehlung, weil es absolut eine schöne Zeit in den 90ern war, eine verrückte Zeit. Bei den Bayern, uns hat es als Ablenkung gut getan, zu dem, was da zuletzt auch rund um Eintracht der Fall war. Aber natürlich soll es hier darum gehen. Lars, bist du wieder aufgewärmt?
Ich bin wieder aufgewärmt und ich habe ja gegen Schalke das erste Mal so Einweg-Wärmesohlen getestet.
Ja.
Positiv.
Dein Fazit fällt positiv aus.
Ja, ich verstehe nicht, warum es keine extra Werbekampagne für Fußballfans für die Dinger gibt. Es ist wirklich so ein Nischenprodukt noch. Ne?
Ja, aber ich war schon überrascht, als du die Dinger dann rausgeholt hast, kurz vor dem Spiel. Ich dachte, nanu, was hat Allen da jetzt noch auf Tasche? Mit zwei Paar Socken, drei Unterhosen und so weiter und so fort ausgestattet. Aber er holt die Einlegesohlen raus. War top.
Ja, spitzenmäßig.
Ja, das war auch vielleicht fast das Einzige, was so richtig spitzenmäßig war. Wobei wir da, glaube ich, so ein bisschen differenzieren müssen, auch in Richtung Offensive, Defensive. Womit wollen wir anfangen? Mit dem Guten oder mit dem eher weniger Guten?
Ich würde sagen, wir fangen mit dem Guten an.
Gut, dann gucken wir mal nach hinten. Also die Nullstand, was maßgeblich mit Aufopferung auch zu tun hat. Marco Johansson spielte mit gebrochenem Finger, also gebrochenem Daumen und einer kaputten Sehne. Hat einen Spezialhandschuh an, wahrscheinlich zum Frühstück keine Smacks, sondern Ibuprofen gefressen und hat dieses Ding durchgezogen. Eine unfassbare Leistung, oder?
Auf jeden Fall. Ich frage mich echt, was so ein Spezialhandschuh dann anderes kann. Ist da so ein Netzhemd-Metzger-Handschuh, den er da drunter noch hat, oder?
So für den Backofen. Ich weiß nicht, ob der diesen Daumen nicht einfach extrem fixiert, sodass der sich gar nicht bewegen kann, dass das einfach so hart ist, dass dieser Daumen nicht umknicken kann, nicht nach hinten knicken kann. Vielleicht müssen wir da Yazi Fejzec mal fragen. Der hat ja dahingehend, glaube ich, auch die eine oder andere Erfahrung gehabt mit einigermaßen kaputten Fingern, ne?
Ja, also da hängt einer nur noch wie so ein Erdnussflip. Aber man muss ja auch dazu sagen, ganz so oft wurde Marco Johansson gar nicht geprüft. Also Schalke war jetzt offensiv auch nicht überragend.
Erste Halbzeit auf jeden Fall, da war Schalke ideenlos. Und da hätten wir uns auch ins Tor stellen können. Aber dann in der zweiten Halbzeit gab es zumindest zwei, drei Aktionen, in die Marco Johansson auch eingreifen musste. Und hat es dann super souverän gemacht. Ich finde es absolut krass, wie er sich aufgeopfert hat. Wir haben danach mit ihm gesprochen in der Mixzone. Er kam dann auch an und ich wollte ihm natürlich traditionell die rechte Hand geben und er gab aber so die linke und ich fragte ihn, ja, warum gibst du denn die linke? Naja, ich muss mir die rechte so ein bisschen ausruhen. Nichts Großes, ein bisschen Probleme mit meinem Finger. Boah, jetzt kein großes Ding für mich. Also hat sich selbst sehr zurückgehalten. Daniel Czerning sprach von Aufopferung. Lino Tempelmann meinte auch, schon krass, wenn ein Torwart mit gebrochenem Daumen spielt, was das auch über die Mentalität dieses Schweden aussagt.
Und das in dem Wissen, dass er ab kommendem Freitag nur noch die Nummer 2 ist.
Naja, genau. Also er hat seine Karriere riskiert. Also wenn du da falsch landest, wenn du den ohnehin schon gebrochenen Daumen nochmal etwas weiter umknickst oder wie auch immer ledierst, dann kann das Ding auch mal ganz zu Ende sein. Und das ist schon wirklich eine krasse Einstellung zu seinem Beruf. War absolut überraschend, dass er am Tor stand. Wir hatten ja die Woche davor auch gerätselt. Wir hatten schon das ein oder andere gehört, dass er auch schwerer verletzt sein soll und dass eigentlich keine Chance besteht, dass er spielt. Aber es gab ja mehrere Dimensionen dieser Geschichte. Nämlich auch, dass Schalke es nicht wissen durfte. Dass,
ja, und du hast ja noch mit dem großen Eintracht-Bluff gerechnet.
Ich dachte bis zum Anpfiff, ehrlich, weil auch zwei Torhüter auf der Bank saßen mit Herdes und Duda, dass Eintracht so lange Schalke in Ungewissheit wiegen wollte, wer wirklich im Tor steht, dass dann nach dem Aufwärmen Herdes oder Duda im Tor steht. Aber war nicht so. Johansson hat durchgezogen. Scherning hat danach auch gesagt, wenn Marco hat signalisiert, er will spielen, er will das unbedingt ziehen. Und dann stelle ich ihn natürlich ins Tor. Und ich habe auch Marco Johansson gefragt, wie viel Prozent deiner Leistungsfähigkeit hattest du denn? Er sagte 100, sonst hätte ich die Mannschaft gefährdet. Also krasse Einstellung. Ich glaube, wenn alle sich so über ihren inneren Schweinehund erheben, dann kann das schon noch was werden hinten raus. Aber einen Schritt zurück. Auch Schalke dürfte das ja nicht wissen, dass Johansson so schwer verletzt ist. Letzte Woche Samstag hatte ja der Torwarttrainer Mili Gilic ihn warm geschossen, hatte den Daumen offenbar zerlegt und Johansson lief dann vom Platz vor dem Testspiel gegen Cottbus. Und da war Eintracht halt noch inmitten der Verhandlungen mit Torben Hoffmann, Schalke und Torben Hoffmann. Und wenn Schalke das gewusst hätte, hätte sie auch den Preis nochmal in die Höhe treiben können. Oder den Deal auch, wie auch immer, gestalten können. Und so durfte diese Diagnose, die erste, niemals rauskommen. Und Eintracht hat ja bis heute, also wir nehmen jetzt Montagmittag auf, nichts dazu rausgegeben. Es ist davon auszugehen, dass noch was kommt, dass auch Marco Johansson nochmal zu einem Arzt geht.
Mein Tipp sind so 6 bis 8 Wochen Ausfall, wenn sich alles bewahrheitet, was bislang so rausgekommen ist.
Ja, der wird wohl operiert werden müssen an seinem Daumen und dann kann er sich natürlich fit halten, kann laufen, Stabi machen und all so ein Pipapo. Aber er kann halt nicht torwartspezifisch arbeiten und das dürfte zumindest 6 bis 8 Wochen, könnte gut sein, dass er raus ist, hat sich wirklich im wahrsten Wortsinn aufgeopfert und es ist gut gegangen, zu null geblieben.
Aber wie hast du denn diese Szene gesehen, wo er sich noch an Oberschenkel packt? Da dachte ich so, dann spielt er mit gefühlt runterhängendem Finger, aber dann fliegt ihm noch eine Sicherung im Oberschenkel raus.
Ich habe mich an mich selbst erinnert gefühlt, weil ich selbst auch beim Fußballspielen immer so war, dass immer eine Sache wehgetan hat und in der zweiten Halbzeit sowieso eigentlich immer meine Sicherung hinten aus dem Oberschenkel rausgeflogen ist. Von daher für mich kein Problem gewesen. Ich habe das tausendfach schon miterlebt. Wir können auch kurz mal einblenden, ich hatte sowas Ähnliches wie Marco Johansson auch mal am kleinen Finger. Wir spielen hier mal das Röntgenbild ein.
Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
Ganz kurze Geschichte, damals noch Dobbeln-Jerxheim, Kreisliga Helmstedt in Dandorf. Ich war eigentlich verletzt, wir hatten Auswärtsspiele in Dandorf, wir hatten aber auch keinen Torwart, also habe ich gesagt, ich gehe ins Tor. Das geht ja auch mit angeschlagenem Oberschenkel. Warm machen und unser Betreuer Mäule schießt aus 3,5 Metern einen Dropkick dermaßen auf meinen kleinen Finger. Das war der allererste Ball überhaupt, ich habe vorher nichts gehalten, dass ich mir den Handschuh erstmal ausziehen musste. Und dann, ja, war der mittlere Teil des Kleinfingers hinter dem untersten und das obere Teil des Kleinfingers hing so rechts runter und dann musste ich das erstmal so ziehen, bin dann ins Krankenhaus gefahren und konnte dann offensichtlich nicht spielen. Und ja, das war meine kleine Fingergeschichte. Also ich habe mich nicht durchgekämpft.
Vielleicht hat Mäule mit Gilic ein bisschen Torschusstraining gemacht.
Könnte sein. Also vielleicht hat auch deshalb Gilic nach dem Spiel direkt den Weg zu Johansson gewählt. Oh. Der ist ja unmittelbar nach Abpfiff hingelaufen, hat ihn hochgehoben und Johansson stand ja da auch in Tränen. Weil er auch weiß wahrscheinlich, was für ein Druck da auch, was für eine Emotion da auch auf ihm drauf waren. Ja, krasse Geschichte, absolut harter Hund, Chapeau für diese Einstellung auch zu seinem Job, zu seinem Verein, was für ein Commitment, Hut ab.
Aber es haben sich auch noch andere aufgeopfert. Ermin Bicakcic mit, ich würde sagen, 3 absoluten Monster-Szenen, Karaman abgegrätscht, dann war er irgendwie noch mal dazwischen, jedes Mal demonstrativ auf die Brust geklopft. Mhm. Also der Mann ist nach seinem Nationalmannschaftsformtief wieder richtig da. Hoffen wir es mal, dass das auch beständig ist.
Ja, genau, also es gab so ein Spiel von ihm schon mal gegen Regensburg, meine ich, war das. Als wir auch dachten, da war die Woche davor Kaiserslautern, die Partie, wo Ermin auch nicht gut aussah. Und dann die Woche drauf das 0-0 gegen Regensburg zu Hause, wo Ermin auch gut war und danach auch gesagt hat, ja, war auch an der Zeit zu zeigen, ne, dass ich wieder da bin. Jetzt muss er es eben auch wieder bestätigen über die nächsten Tage. Am Freitag in Magdeburg werden seine Kollegen zumindest anders aussehen. Rechts und links sind gesperrt. Ivanov 5. Gelbe, Nicolau glatt rot. Da werden wohl Elas und Jeckel dann mit auflaufen. Und Ermin bleibt eben stehen. Dahinter ist Torben Hoffmann und du hast es ja schon bezeichnenderweise als eisernen Vorhang hervorgehoben. Und jetzt musst du nochmal erklären, warum.
Hoffmann, gebürtiger Rostocker, Ermin, Bosnier, Jeckel, kommt aus Eisenhüttenstadt und Elas, lange in Dresden gespielt.
Das ist so. Und da das Marvin Rittmüller noch rechts aus Erfurt. Also da hast du einiges an Power von der Seite. Und eiserner Vorhang passt da perfekt. Hoffen wir, dass er wieder steht, dass er nichts durchlässt. Und dann lassen wir es, glaube ich, mit Ost-West-Witzen auch. Genau. Das hat sich auch schon bei Jens Hertel nicht bewährt.
Ja, das konnten alle erfahren, die bei der Studio Blau-Gelb-Live-Veranstaltung am Start waren, dass du dich da in die Nesseln gesetzt hast.
Ja, einfach nachgucken.
Aber Kommen wir doch mal zum Griechen.
Ja, Giannis Nikolaou, auch Thema Opfer, ein spielerisches Opfer gebracht, hat Silla umgerissen, ungefähr 6 Zentimeter vor der Strafraumkante und dadurch das Gegentor verhindert, also zumindest zu einem sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad, denn Silla ist ja wirklich auch ein ausgebuffter Torjäger, hätte den wahrscheinlich reingelegt und dann wäre Eintracht wohl oder übel nicht mehr zurückgekommen in dieses Spiel, zumindest kann ich es mir nicht vorstellen. Hat Giannis Ehrendienst statt Bärendienst, war ja so ein bisschen die Überschrift dazu. Und jetzt fällt er auch mal wieder 2-3 Wochen aus, ne?
Ja, das macht er natürlich clever, aber für ihn ist es sehr, sehr bitter, weil ich fand, er war bis zu dem Zeitpunkt der beste Braunschweiger auf dem Platz, hat sehr abgeklärt gemacht, hat irgendwie viele gute Sperren gestellt, sich zwischen Ball und Gegner immer wieder gebracht und die einfachen Dinge gut gemacht.
Und ich finde, man merkt auch einfach nochmal eine Entwicklung im Eintracht-Spiel, wenn dort hinten auf der linken Seite jemand mit einem starken linken Fuß auch spielt, der die Eröffnungsbälle besser spielt. Das kam jetzt auch das ein oder andere Mal, dass auch Lino Tempelmann diese Achterräume wieder besser besetzt und auch hinter die Kette mal mit einem langen Lauf Räume anbietet. So, das hat mir gut gefallen. Lino Tempelmann ohnehin eine positive Erscheinung auch des Samstags. Sehr, sehr, sehr fit. Also ich meine, die waren in Unterzahl und er geht bis zur 90. Minute die langen Wege. Hat mir gut gefallen. Lässt auf mehr hoffen. Und trotzdem naja, fehlt vor allem noch die Verbindung nach ganz vorne. Ne? Und da können wir jetzt, glaube ich, den Switch finden in Richtung dessen, ja, was nicht so besonders gut lief.
Also ich fand, in der Anfangsphase haben sie es öfter mal gut hingekriegt, ins letzte Drittel zu kommen. Da gab es schon so das ein oder andere Muster, was zu erkennen war über die Achterposition und die Schienenspieler. Das hat dem Team, fand ich, auch gut getan, dass Fabio Kaufmann dahin zurückkehren konnte.
Marvin Rittmöller auch.
Genau, der war dann nach knapp einer Stunde auch gut ausgepumpt nach seiner langen Ausfallzeit. Kaufmann geht dann wieder zurück auf die rechte Schiene und spielt dann diesen Flugball, aus dem die Schalker dann ja mit 2 sehr, sehr gut gesetzten Pässen einfach diese Szene kreieren, in der Nikolaou dann rot sieht.
Ja, ja, es war genau dieser Moment, in dem ja, Kaufmanns Ball so postwendend zurückkommt und dann die Zuordnung auch nicht stimmt. Aber ich fand trotzdem auch die Konstellation im Mittelfeldzentrum, wenn du mal überlegst, Kaufmann, Tempelmann und dahinter Köhler, das ist ja schon ein sehr offensiv ausgerichtetes Zentrum. Und in der ersten Halbzeit gab es so 1-2 Momente, in denen Schalke da auch mit Tempo durchkam. Aber in der Regel war das keine Schwäche in der Defensive, fand ich. In dem Moment der Unordnung nach diesem Spiel, ja, nach diesem Ball, ja. Aber ansonsten hatte ich da jetzt keine großen Bedenken mehr, dass da durchs Zentrum viel kommen würde. Aber spielerisch war es besonders in der Anfangsphase ein Fortschritt zu den Wochen zuvor. Allerdings, das muss man ja immer noch einwerfen, ohne die ganz große Chance dann hinten raus gehabt zu haben. Das ist ein Kopfball von Szabo, den er besser setzen kann, finde ich. Besser setzen muss vielleicht sogar, aber ja, auch da fehlende Spielpraxis, war auch lange raus.
Vom Elfmeterpunkt kommt er dann ziemlich luschig mittig in Richtung Tor.
Da muss der Keeper gar nicht viel machen von Schalke. Und dann zweite Hälfte der Mittellinienschuss von Philippe. Das kann natürlich ein Tor des Jahres werden, aber wurde es nicht. Philippe eh abgemeldet gegen Schalke. Also
ich glaube, wenn der die letzten Spiele getroffen hätte, dann hätte er auch noch ein paar Meter gemacht. So wollte er es vielleicht schon ein Stück weit erzwingen. Ich meine, da gab es ja auch noch Max Marie, der links neben ihm lief, mit dem man zu zweit aufs Tor hätte gehen können. Klar sah es so aus der Entfernung dann doch relativ knapp aus. Aber irgendwie war es auch eine verschenkte Szene, obwohl es dann für ein kleines Raunen im Stadion gesorgt hat.
Ja, weil vorher hast du wenig, er bist gar nichts und dann reicht halt so eine Aktion, um für zumindest ein klein wenig Emotionsexplosion zu sorgen. Scherning hat danach auch gelobt, das Publikum. Sehr konstruktiv, ich fand es auch. Dann zweite Halbzeit, als besonders nach dem Platzverweis die Stimmung gebraucht wurde, war sie da. Auch die Tribünen rechts und links ganz gut mitfunktioniert. Andi Zimmermann hat da ganz gut Tempo noch gemacht von der Trainerbank aus. Das war zumindest auch konstruktiv und ja, trotzdem so dieses Offensive dahin vegetieren gerade sehr besorgniserregend. Ne? Wir haben gerade eine Statistik gesehen, was haben wir, 5 Spiele ohne Tor. Das erste Mal seit der Supersaison 2006, 2007.
Mit Willi Reimann, Dietmar Demuth und 11 sagenhaften Winterneuzugängen.
Ja, das war das letzte Mal, dass Eintracht 5 Spiele hintereinander kein Tor
gemacht hat. Kriegen wir alle zusammen?
Nein. Alle Trainer?
Nee, alle Winterneuzugänge. Ach so. Alle 11.
Ach, Ich nicht. Ich bin aus der Zeit.
Alexander Huber, Daniel Ziem, Igor Baruchic, Igor Zikovic, Otacilio Leosinio, dieser mazedonische Torwart, Nure Dinoski, hieß er, glaube ich, Golban, Zoran Radkovic und dann fallen mir die letzten zwei, glaube ich, nicht mehr ein.
Hut ab.
Ja.
Kein Wunder, dass du hier der Experte bist und ich nur dein Beiwerk, das reicht mir hin.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Trotzdem glaube ich nicht, dass noch 9 Neuzugänge in diesem Winter kommen werden. 2 haben wir ja bisher, Hoffmann und Tempelmann. Und 1, 2 müssten vielleicht noch kommen. Oder was erwartest du noch für den Rest der Transferperiode?
Ja, mindestens einen. Und klar schreien jetzt alle nach einem weiteren Stürmer. Aber ob das des Rätsels Lösung wäre, weiß ich gerade irgendwie nicht. So, mein letztes Gefühl ist eher, vielleicht holt man dann doch noch mal jemanden für die Schiene, für die rechte Schiene, weil man sich bei der Rittmüller-Nummer noch nicht ganz sicher sein kann, ob der sofort wieder auf die 90 Minuten gehen kann. Man hat es gesehen, es war ein kleines Downgrade, als Fabio da wieder spielen musste. Der hat es natürlich über die Hinrunde solide gemacht, aber es ist einfach nicht seine Position. Er hat seine Stärken in Daniel Schernigs System, zumindest in dieser zentralen Rolle. Und wenn du da einen zweiten Mann hast, der es dir sofort auf Zweitliganiveau spielen kann, dann würde ich das gar nicht so schlecht finden. Also einen, der vielleicht auch eine Qualität hat bei Hereingaben, bei Flanken, der auch mal nach innen zieht, abschließt. Das kann Sanusi Bar eigentlich, aber vielleicht ist es nicht an der Zeit, den reinzuschmeißen und den zu verheizen und gleich von ihm zu erwarten, liefer jetzt mal ab.
Hm. Ja, mir würde auch noch so ein guter, kreativer Mittelfeldspieler gefallen. Mhm. Andererseits hast du ihn in Max Marie, andererseits hast du ihn in Walid Olczyk, aber der scheint ja, aber Kernschrott zu sein. Also ist jetzt nach der Vorbereitung dann auch schon wieder raus. Keine Ahnung, was da los ist, müssen wir eigentlich auch nochmal abklären, aber war dann wieder nicht dabei und es ist ein Trauerspiel aktuell, der im Sommer teuerste Neuzugang mit 300.000 Euro, glaube ich, ungefähr. Und der kommt so überhaupt gar nicht aus dem Knick. Also das ist schon echt erstaunlich, dass der so gar keine Rolle spielt. Ist natürlich ja scheiße gelaufen für Eintracht, wenn du dir so einen Patienten dann ranholst, der offenbar einen maladen Rücken hat. Aber
boah. So wie wir nach 4 Wochen Transferfenster, wenn man wieder nicht vom Schreibtischstuhl hochkommt.
Malader Rücken, ja. Auch immer. Aber für uns ist das scheißegal. Für Eintracht ist es mit überlebensnotwendig. Und vielleicht ist auf der Position auch noch was zu machen. Einer wird definitiv nicht kommen, der die letzte Woche auch noch mal mitbestimmt hat. Und das ist Filip Benkovic. Auch da gibt's noch, gab es zumindest noch ein bisschen die Hoffnung bis Sonntag, dass Eintracht sich womöglich doch noch mal mit ihm beschäftigen würde.
Und ich dachte, wir spielen das Spiel jetzt auch noch die Woche durch, weil 2 Innenverteidiger können gegen Magdeburg nicht ran. Und dann verpokert er sich da, dann verpokert er sich da, dann wäre das ganze Thema irgendwie noch mal weitergetragen worden. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass jetzt da Ruhe drin ist. Ja. Aber das war so, das war in meinem Kopf so, bis dann Sonntag der Transfer durch war. Mhm.
Ja, also Tobi und ich saßen ja letzte Woche hier und haben schon so ein bisschen frohlockt.
Oh, ihr wart so hyped, ne? Ich habe diese Folge gesehen und war auch ein bisschen eifersüchtig. Die Woche davor saß ich hier mit Tobi und der hatte irgendwie schlechte Laune. Und dann war der so glücklich.
Ja.
Und ihr sprecht über die No Angels.
Ja. Achso, da sollten wir übrigens für den Kollegen vorher noch mal klarstellen. Er hat keine Karten für die No Angels. Es war nur ein Show.
Genau, er war Samstag auch privat im Stadion, hat uns mal kurz über die Schulter geguckt, sich nicht die Sandy Mölling-Doku angeguckt stattdessen. Also der ist völlig frei von Begehrlichkeiten für diese Girl Group. Aber
für Fabio, Benkovic war er halt, empfänglich. Der aber hat Eintracht abgesagt. Also es war wohl so, wir hatten, glaube ich, letzte Woche Dienstag aufgenommen und am Mittwoch sollte er eigentlich nach Braunschweig kommen. Es war soweit die Rahmendaten auch ausgehandelt. Er hätte noch durch den Hüft-TÜV gemusst, hätte hier in Braunschweig, war alles prepared, Flieger stand bereit. Termin für Medizincheck war bereit und dann ist er aber nicht in den Flieger eingestiegen, sondern hat gesagt, Freunde, nee, ich gucke mir noch was anderes an. Dann galt es schon als fix, dass er Le Havre unterschrieben hat. Auch da scheint es dann nochmal zu Komplikationen gekommen zu sein. Und dann ging natürlich hier die rote Lampe wieder an. Der Benkovic-Alarm, was ist? Auch Daniel Scherning hat sie am Freitag nicht ausgeschlossen bei der PK und meinte, ja, Transferfenster ist lang, offen, mal gucken, ich kann jetzt nicht ausschließen, was in 2 Wochen ist.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, das normale Trainer-Pokerspiel, genau. Ne? Weil die Entwicklungen können sich einfach dann so schnell drehen.
Ja, ist ja hat er ja clever gelöst. Aber 2 Tage später war dann klar, Benkovic geht nach Schweden und hat jetzt da in Zollner Spaß. Kann die Liga. Er hat natürlich in seinem Zitat auch gesagt, er ist jemand, der Spiele gewinnen will und um Titel mitspielen will. Und vielleicht war das letztendlich der implizite Grund, warum er nicht zu Braunschweig gekommen ist.
Ja, wir spielen ja nicht mal mehr Niedersachsen-Pokal.
Ja, selbst das, ey. Ja, schlimm alles. Aber Magdeburg, Freitag, Magdeburg ist 2. hat noch kein Heimspiel gewonnen. Ist das nicht eine komische Statistik?
Ja, diese Liga ist ja sowieso komisch mit ihren 2,5 Klassen. Zur 3. gehört ja leider ja Eintracht aktuell, aber gefühlt die Hälfte kann aufsteigen, die anderen können innerhalb von 2-3 Spielen wieder ganz unten reinrücken, zumindest so in Richtung Relegationsplatz nach aktuellem Stand. Ist irgendwie gaga.
Jo, ist es. Aber meinst du denn, die Serien enden? Also Magdeburg hat noch keinen Heimsieg, Eintracht hat noch keinen Auswärtssieg. Da könnten wir uns jetzt schon vorher auf ein 2-2 einigen. Dann würden beide Serien weiter fortbestehen.
Ja, aber Eintracht braucht halt Siege. Und das schnell. So einfach, um auch mal ein paar Zeichen zu setzen da unten im Abstiegskampf, um mal wieder den Druck aufzubauen auf Preußen-Münster. Im schlimmsten Fall läuft dir der SSV Ulm auch noch davon, wenn es jetzt in den nächsten Wochen nicht schnell vorangeht. Und es sieht ja irgendwie so vom Programm erstmal bitter aus. Dann fährst du nach Magdeburg, die Woche darauf kommt Köln ins Eintrachtstadion, die stehen in der Tabelle auch nicht so schlecht da. Also es hilft jetzt nichts, sich herauszureden, oh, da kommt ein gutes Zweitligateam auf uns zu. Die Punkte müssen her, so platt das eben klingt.
Oh, Magdeburg am Sonntag aus dem 0-2 in Elversberg nochmal schön ein entspanntes 5-2 gemacht. Brutale Nummer. Haben einiges auf dem Kasten, aber warum nicht? Also irgendwo ran müssen wir ja glauben. Was glaubst du denn am Freitag?
Ich bin jetzt einfach mal optimistisch und sage, da wird sich so ein schönes 1-0 ermauschelt.
Torschütze?
Tempelmann.
Ich tippe auf ein 1-0 für MD. Ich muss jetzt wieder andere Richtung gehen. Vom Tipp her. Probieren wir es. Also, wir hören uns, hoffen, dass hier alsbald mal wieder ein Gast von Eintracht vorbeikommt. Nicht, dass wir das hier natürlich untereinander nicht gerne machen, aber wir haben mal den einen oder anderen angefragt und positive Signale erhalten. Hier liegt ja auch noch ein Vertrag rum, der unterschrieben werden muss.
Genau, ist da das Ron eigentlich schon weggestrichen?
Das Ron ist stumm.
Das Ron ist stumm.
Das ist jetzt nur noch Torben.
Okay. Ja, ansonsten Fabio Kaufmann darf wie gegen Derry Merkin zeigen, dass er kein No-Angel ist.
Okay, das Wortspiel lag dir noch
offen. Daniel Scherning, hoffentlich bald mal wieder Daylight in your eyes. Und Eintracht Braunschweig, wir sind still in love with you. In dem Fall 3 No-Angels-Titel gedroppt zum Schluss der Folge. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen damit verstört.
An mich schon. Also
das ist mir egal, aber es ist ja nicht das erste Mal heute.
Das stimmt. Jetzt habe ich gar nicht mein Wortspiel mit Marco Johansson untergebracht, ne?
Ach, das mit, der, ja, komm, mach noch.
Der gedopteste Daumen seit Christoph. Okay.
Reicht hin, oder?
Ja, ich glaube, jetzt ist Schluss. Gut, also bis dann erstmal, ne? Tschüss.